Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Die Kanzlerin wird eine Videobotschaft schicken heute zum Klimagipfel der Vereinten Nationen. Der findet natürlich virtuell statt und am Jahrestag des Pariser Klimaabkommens. 2015 verständigen sich fast 200 Staaten darauf, das Klima zu schützen, und sie verständigen sich darauf, auch die Wirtschaft mit einzubeziehen. Womöglich macht es Sinn, sich in diesem Zusammenhang auch mit Frauen und Männern zu beschäftigen. Das jedenfalls sagt Ulrike Röhr. Sie ist Bauingenieurin und Soziologin und engagiert sich für Gender CC, Women for Climate Justice. Guten Morgen, Frau Röhr.
Guten Morgen, Frau Welti.
Macht es denn Sinn, sich in der Geschlechterfrage zu verfangen, wenn Klima doch so wichtig ist? Dem Klima dürfte der Unterschied zwischen Penis und Vagina doch ziemlich egal sein, oder?
Ja, es macht Sinn, weil die Klimakatastrophe oder die Klimakrise, mit der wir uns konfrontiert sehen, die betrifft alle Menschen, da gebe ich Ihnen recht, aber sie betrifft halt unterschiedliche Personen in der Bevölkerung unterschiedlich. Und das ist abhängig vom Einkommen, also beispielsweise vom Einkommen, von beruflicher und oder familiärer Stellung und eben auch von Geschlecht. Und man kann so ganz grob sagen, je diskriminierter oder je geringer der, niedriger der sozioökonomische Status, desto negativer die Auswirkungen des Klimawandels, aber eben auch der Maßnahmen zum Klimaschutz, also der Maßnahmen, mit denen die Emissionen reduziert werden sollen. Frauen,
ja?
Darf ich den Satz noch zu Ende?
Unbedingt.
Frauen verdienen weniger, sind seltener in Entscheidungspositionen, haben dadurch auch geringeren Einfluss, sind aber immer noch stärker belastet durch die Zuständigkeit für die Sorgearbeit und sind damit auch stärker betroffen von den Maßnahmen, die den Klimawandel beheben sollen.
Wo haben Sie das denn festgestellt, dass Frauen mehr unter dem Klimawandel leiden als Männer?
Ich würde jetzt nicht sagen, Frauen leiden mehr unter dem Klimawandel.
Also
da müssen wir genau gucken, wo sind wir? Sind wir in Industrieländern oder gucken wir im globalen Norden, also in den Ländern, die als Entwicklungsländer bei den internationalen Verhandlungen bezeichnet werden? Also hier bei uns in den Industrieländern, denke ich, geht es eher darum zu gucken, wer macht was, wen betrifft was, also wenn ich Maßnahmen durchführe zum Klimaschutz, von wem möchte ich das unterstützt haben? Das ist ja die Bevölkerung, die das umsetzen muss letztendlich. Und wenn ich die Hälfte der Bevölkerung dabei außen vor lasse, dann wird das nicht funktionieren, unserer Meinung nach. Und so ein ganz, ganz grobe Richtlinie ist immer, also wenn wir uns das aktuelle Klimaschutzprogramm 2030 angucken, dann ist das geprägt durch Technik. Also Technik soll das Problem jetzt lösen. Frauen setzen, das ist was sehr stark von Männern präferiert wird. Also es ist jetzt sehr pauschal, ich weiß. Das ist durchschnittlich, würde ich sagen, eher von Männern präferiert wird und sehr hoch bewertet wird. Während wenn wir uns die andere Seite, die genauso notwendig ist, also ich rede nicht gegen Technik, die genauso notwendig ist, nämlich die Verhaltensänderungen, also das, was man in der Forschung als Suffizienz bezeichnet, also die sich genau zu überlegen, was brauchen wir wirklich, und das eben auch mit Verhaltensänderungen dann umzusetzen, das sind Lösungen, die eher von Frauen präferiert werden, die aber gesellschaftlich wesentlich weniger anerkannt sind. Und deshalb ist es wichtig, dass wir beides gleichberechtigt einbeziehen.
Und wie sind die Auswirkungen dann vor allem im globalen Süden, wo die Frauen ja oft ohnehin die Benachteiligten sind?
Ja, da sind sie, man kann sich das vorstellen, da wirkt, also der Klimawandel wirkt immer als Verstärker von Ungleichheiten. So, das kann man ganz deutlich so sagen. Das ist egal, ob das um Geschlechterungleichheiten geht oder auch um die sogenannten Nord-Süd-Ungleichheiten. Ich denke, Sie alle wissen, dass das immer wieder diskutiert wird, dass das die Industrieländer, der sogenannte globale Norden, die Klimakrise verursacht hat, dadurch, dass er seit der industriellen Entwicklung darauf setzt, dass fossile Brennstoffe die Entwicklung vorantreiben, die Auswirkungen und damit eben den Beitrag zum Klimawandel, zu den CO2-Emissionen in der Atmosphäre geleistet hat, die Länder des globalen Südens, die sogenannten Entwicklungsländer, haben ganz wenig dazu beigetragen, leiden aber am meisten darunter. Und so kann man das auf jede Ebene runterdeklinieren letztendlich. Wenn wir dann in die Länder gucken, dann sind es da auch natürlich wesentlich stärker als bei uns, das muss man einfach sagen, die Frauen oder auch diejenigen, die sozioökonomisch am Ende der Skala stehen letztendlich, die am wenigsten beitragen zum Klimawandel. Wir müssen uns nur die Pro-Kopf-Emissionen in Bangladesch oder in Indien oder so angucken. Aber am meisten leiden drunter. Also deren sie müssen halt die Familien ernähren und müssen jetzt irgendwie länger laufen, um Wasser zu holen, Wasser zu finden. Die ganze Landwirtschaft funktioniert nicht mehr. Also die Subsistenzlandwirtschaft, mit der sie ihre Familien ernähren, funktioniert nicht mehr so, wie sie vorher funktioniert hat, weil die klimatischen Bedingungen an sich verändern und andere sind und so weiter. Und das kommt immer noch zusätzlich zu der Versorgungsarbeit, die ja den Frauen aufgebürdet wird, überall in der Welt.
Seit 2012 ist Gender und Klima als fester Punkt auf der Tagesordnung der Klimakonferenzen verankert. Die nächste Weltklimakonferenz ist aufs nächste Jahr verschoben worden. Was wünschen Sie sich bis dahin?
Ja, dass es nicht nur verankert wird in den Beschlüssen der Vereinten Nationen oder hier eben bei der Weltklimakonferenz, sondern dass es auch umgesetzt wird. Da hapert es halt doch immer noch ganz stark. Also wir haben, ich denke,
das gilt nicht nur für Weltklimakonferenzen, habe ich den Eindruck.
Das gilt leider nicht nur für Weltklimakonferenzen, aber auch. Und wir sehen deutlich, dass wir viel erreicht haben. Also jetzt so, ich sag mal, die internationale Frauenbewegung, die Frauenorganisationen, die daran beteiligt sind, was die Beschlüsse anbelangt, was die Sensibilität für das Thema anbelangt. Also man geht, wenn man heute bei den Klimaverhandlungen ist, dann ist das nicht mehr so wie vor 10 Jahren noch, dass man mit großen Augen erstaunt angeguckt wird, wenn man das Thema Frauen, Geschlechterwirkungen von Klimaschutzmaßnahmen und Klimawandel anspricht, sondern es ist ein Verständnis dafür da. Aber das heißt noch lange nicht, dass das in den Ländern umgesetzt wird. Und die UN macht ja immer an den Ländergrenzen halt letztendlich. Aber auch das ändert sich. Also gerade auch, und das muss man auch mal lobend erwähnen, die deutsche Politik hat dank der Beschlüsse von den Klimaverhandlungen sich verändert, hat aufgemerkt jetzt und ist auch dabei, die Klimapolitik und nicht nur die Klimapolitik, auch die Umweltpolitik aus einer Geschlechterperspektive zu optimieren, sag ich jetzt mal. Also weil es geht nicht darum, das gegeneinander zu stellen, sondern es geht darum, zu einer besseren und adäquateren Klimapolitik zu kommen.
Ulrike Röhr, sie ist Bauingenieurin und Soziologin, engagiert sich für Gender CC, Women for Climate Justice. Ich danke fürs Gespräch in Deutschlandfunk Kultur.
Sehr gerne.